Ich lese Psalm 132 und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Ein Wallfahrtslied. Denke, Herr, an David und all seine Mühsal, dass er dem Herrn schwor und dem Mächtigen Jakobs gelobt hat. Ich will nicht unter das Dach meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen, will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meine Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir haben sie gefunden im Gebiet von Jear. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wollen anbeten beim Schemel seiner Füße. Mach dich auf, Herr, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und deine Getreuen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen. Ein von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestätte. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot, ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Amen. Liebe Menschen in und um Gottes Haus, im Psalm 132 geht es um was? Um Gottes Haus. Und ich habe drei Punkte dafür. Ihr seht sie an der Wand. Das Königs Wunsch nach einem schönen Haus Gottes, Gottes Wunsch nach einem schönen Haus und der dritte Punkt, wer Gottes Haus schön baut und wer darin wohnt. Erster Punkt, des Königs Wunsch nach einem schönen Gotteshaus. Denke, Herr, an David und all seine Mühsal, dass er dir schwor, ich will nicht unter das Dach meines Hauses gehen, meinen Augen keinen Schlaf gönnen, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung zu bauen. So fängt der Psalm an und wir sind hier in Vorarlberg und die Vorarlberger sind Hüslebauer oder Buhr, sagt man. Und das ist für Otto Normal Vorarlberger gar nicht so einfach. Denn wenn man nicht schon ein Grundstück vererbt bekommen hat und nicht gut verdient, dann ist es praktisch unmöglich, in diesem Ländle hier ein Haus zu bauen. Und wenn man das Kapital, also den Grund und das Kapital denn doch hat, dann bereiten die Bauvorschriften und manchmal auch die Bauarbeiter einem doch Mühsal. Also König David hatte an für sich unbegrenzte Mittel. Er hat auch den Grund schon lange gekauft, auf dem der Tempel stehen sollte. Und er hat jahrelang organisiert, die Materialien herbeigeschafft und hat sie gelagert und so weiter und so weiter. Und dann konnte er den Tempel nicht bauen. Er konnte Gott kein Haus bauen. Also sein Wunsch, das zu tun, der war recht und gut, aber Gott sagt ihm durch den Propheten, dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du wohlgetan. Aber Du hast zu viele Kriege geführt, hast zu viel Blut an deinen Händen. Also, nein, du darfst ihn nicht bauen. Aber Gott sagt ihm, ich werde dir ein Haus bauen. Und dieses Haus Gottes, das David im Blick hatte und bauen wollte, das hat sein Sohn Salomo gebaut. Er hat den steinernen Tempel im Prinzip gebaut. Und dieser steinerne Tempel, der hatte viele Sachen in sich selbst. Und ihr seht sie an der Wand. Und all diese Sachen, all diese Requisiten in diesem Haus Gottes haben auf den Herrn Jesus Christus hingewiesen, der das wahre Haus Gottes baut. Aus Stein kann man viel machen, aber Gottes Haus besteht nicht aus Stein. Also, wie gesagt, der Wunsch von David war da und das war richtig. Das ist auch richtig für Kinder Gottes, dass sie Gott dienen wollen, dass sie ihm eine anständige Wohnung bauen wollen. Denn ja, bis zu Davids Zeit oder bis zu Salomos Zeit hat Gott mit diesen wertvollen Requisiten, die da waren, in einem alten Zelt gewohnt. Und David, ich wohne in einem Palast, getäfelt und so weiter. Und das steht einfach nicht an, dass Gott schlechter wohnt als ich. Also es war schon berechtigt, also äußerlich eine wenigstens anständige Wohnung für Gott zu haben, ein anständiges Haus und keine Hütte. Ja, das äußere Haus, der Tempel, der wurde zerstört. Und die Juden, weil sie so viele Bundesbrüche begangen hatten und sich und nicht umgekehrt sind zu Gott, weil sie die Gebote so unterlaufen haben oder vernachlässigt haben und Gott vernachlässigt haben, da wurde das Haus Gottes zerstört. Davor, und das sieht Hesekiel, sieht Gott allerdings aus. Und die Juden wurden ins Exil getrieben nach Babylon und dann nach 70 Jahren durften sie wieder nach Hause mit dem Befehl des persischen Königs, Gottes Haus wieder aufzubauen und für ihn zu beten. Und das haben sie dann auch so getan. Sie sind wieder zurück ins Land und haben dann mehr oder weniger schlecht an Gottes Haus gebaut. Der Prophet Haggai sagt in Gottes Namen, ihr wohnt in getäfelten Häusern und achtet nur darauf, für euer Haus zu sorgen, während mein Haus da niederliegt. Das sagt Gott. Ja, und da sind sie erschrocken und sie haben Gott wieder geehrt, indem sie an seinem Haus mitgebaut haben. Also, Davids Wunsch bezüglich Gottes Haus war recht. Gottes Kinder wollen Gott danken für das, was sie von ihm empfangen haben. Ihr Dank zeigt sich nicht in leeren Worten, sondern an ihren Beiträgen zu Gottes Haus, zu dem sie gehören, in dem sie genährt werden und erzogen werden. Zweiter Punkt, Gottes Wunsch nach einem schönen Haus. Da steht in Vers 13, der Herr hat sie erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot, ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Der Herr hat Zion erwählt und als seine Wohnung begehrt. Also Zionismus ist eine Bewegung, die in Israel wieder den Staat Israel aufbauen wollte. Ist lange her. Und der Zionismus, also dieser Begriff, wurde in Basel geprägt, als Theodor Herzl, ein Wiener Journalist, damals sozusagen diese Bewegung losgelöst hat, dass die Juden wieder zurück in ihr Land kommen. Heute ist Zionismus etwas, ein Schimpfwort. Also da skandieren die Studenten, ich habe gelesen, in den USA, da rufen die Studenten, wir wollen keine Zionisten und Tod dem Zionismus. Ja, also ist eher ein Schimpfwort geworden. Und der Herr hat Zion erwählt. Das ist der Platz, den Gott erwählt hat, um dort zu wohnen. Dabei heißt Zion so viel wie ausgedörrter Platz. Das ist kein schönes Wort. Ausgedörrter Platz. Und da will Gott wohnen? Ja, das will er. Er hat den Platz erwählt und begehrt. Nicht, weil er so schön und fruchtbar ist, sondern weil er ihn schön und fruchtbar macht. Und die Gläubigen segnet und nährt. Also ausgedörrter Platz, den er fruchtbar macht und segnet. Vielleicht kommt uns da in den Sinn, was der Apostel an die Gemeinde der Korinther schreibt. Er schreibt dort im ersten Kapitel, im ersten Brief, nicht viele von Natur aus Weise, nicht viele Mächtigen und nicht viele Edle sind berufen. Sondern was töricht ist in den Augen der Welt, hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was in den Augen der Welt schwach ist, hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Unedle und Verachtete der Welt hat Gott erwählt. Das, was nichts gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Und das sagt er diese Gemeinde, die an für sich in Korinth wohnte. Ich habe es schon einmal gesagt, also Gott erwählt, nichts geschieht. Er wählt nicht die Hohen, nicht die Superstars, sondern die eher Niedrigen, um etwas aus ihnen zu machen, um sie fruchtbar zu machen. Und das ist die Parallele zu Zion. Er hat diesen ausgedörrten Platz erwählt, um etwas aus diesem Platz zu machen, Fruchtbares zu machen. Das ist das, was Gott tut. Und das Unscheinbare eben, das wird bei ihm groß. Das macht er groß. Also der Herr Jesus selbst ist abgebildet in diesem Haus Gottes. All die Requisiten deuten auf ihn hin. Auch der hohe Priester oder die Priester, die darin ihren Dienst versahen, sie weisen auf ihn. Aber Jesus selbst sah recht unscheinbar aus. Als er auftrat, da war er nicht bewundert. Sie erwarteten einen König, so wie es dem David eben auch zugesagt hat, einen königlichen Sohn, ein Machthaber. Das haben sie erwartet. Und der kam und hat über wen Macht gehabt? Über den Teufel, über die Sünde. Er hat nicht gesündigt. Ja, er hat in seinem Leben das durchaus niedrig einzustufen war, er hat nichts besessen. Er hat durch sein Leben, durch seine Reinheit, durch seine Kraft, die er hatte, durch seine Macht, die er hatte, viele zu Gottes Kindern gemacht. Und er baut weiterhin Gottes Haus. Er selbst war Gottes Haus, er war der Tempel. Da, wo Gott wohnt, und er baut diesen Tempel weiter, Und das sind die Gemeinden, die in seinem Namen sich versammeln und in deren Mitte er ist. Das tut er heute noch. Und was er tut, ja, die Gemeinden, die sind vielleicht nicht so ansehnlich von außen. Ja. Aber er macht aus Früchtchen gute Frucht. Und das tut er zu seiner Ehre und weil er es eben kann. Also der Gründer unserer Kirche, der hat sich ein repräsentables, großes, neues Pfarrhaus gebaut in einer Gegend, in dem im Prinzip die Bungalows waren, also in einer sehr guten Gegend. Und er hat das gerechtfertigt. Es ist wichtig für eine Kirche, für den Ruf der Kirche, dass der Pfarrer ein anständiges Haus hat. Und er hat es gebaut. Nur hat er keinen Cent dafür bezahlen können. Und er ist furchtbar, hat furchtbar Schiffbruch erlitten. Und die ganze Kirche in Misskredit gebracht. Ich wollte schon immer eine repräsentable Kirche haben. So mit Glockenturm und groß und da ist nichts draus geworden. Aber Gott ist, wie wir es eben gesehen haben, auch nicht so auf die repräsentablen Kirchenbauten aus. Er will ein sauberes Haus, dankbare und fruchtbare Kinder, die im Einklang mit seinem Sohn sein Haus aufbauen und so selbst aufgebaut werden. Das ist das, was Gott will. Die steinernen Mauern, ja gut, es soll nicht zu schäbig sein, aber es soll auch nicht protzen. Dies ist für immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen, sagt er. Und zu dieser Ruhestatt ist noch zu sagen, dass Gott durchaus nicht ruht. Er hat da, wo er wohnt, durchaus viel zu tun. In seinem Haus. Er muss es aufbauen. Ruhestatt nebenbei, das ist das hebräische Wort, kommt auch im Psalm 23 vor, im zweiten Vers. Und da heißt es, er führt mich zum stillen Wasser. Ruhestatt. Das stille Wasser ist die Ruhestatt. Das kommt wörtlich da vor. Und da, wo man ruhen kann, im Bild des Hirten, da lagert er seine Schafe, da am Wasser, da können sie ruhig sein, sie haben volle Mägen und der Hirte ist bei ihnen. Da ist gut ruhig sein und ruhen. Er hat sie vor Hunger und Durst bewahrt, er hat sie gestillt. Und er wohnt dort gerne. Der Herr wohnt gerne nicht in diesem Steinbau, sondern bei dem dankbaren Zion, bei seinen Kindern, die dankbar sind. Ja, dritter Punkt, wer Gottes Haus schön baut und wer darin wohnt oder wohnen darf. Da sagt Vers 16, ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Dort will ich David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten. Das ist wieder das Bild vom Inwendigen des, von Gottes Haus im Alten Testament. Ihr seht auf dem Bild, daneben dem Kreuz, da ist der Opferaltar und da sind solche Hörner zu sehen, vier. Und die Hörner sind ein Zeichen, ein Symbol für die Macht. Und dann seht ihr auch noch die Leuchte, die er zurichtet. Das ist dieser siebenarmige Tempel, Leuchter, die Menorah. Sie soll immer leuchten und das ist das Licht, das andauernd genährt wird. Und Das ist das Bild, das wir in Offenbarung 1 bis 3 finden. Da schreibt der Herr Jesus Christus an die 7 Gemeinden und nennt sie die Leuchter, die 7-armigen Leuchter. Und er selbst geht inmitten oder wandelt inmitten dieser Leuchter. Ist ein Bild für die lebendige Gemeinde, die Licht hat, die ihn hat. Denn er selbst ist das Licht. Er ist das Licht. Und ja, Leuchter ist bei uns sozusagen ein Schimpfwort, aber er leuchtet einem aus, wie man ist. Nicht gut. Wie er ist und was man tun soll, das leuchtete einem aus. Und wer dieses Licht hat, wer ihn hat, ja, dem geht's gut. Der Gesalbte, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten. Also der Gesalbte, das ist damals der David gewesen, aber es ist die Übersetzung des hebräischen Wort des Messias, ist die Übersetzung des griechischen Wortes Christus. Also der Gesalbte ist der Herr Jesus Christus selbst. Dem hat Gott an für sich ein Haus versprochen. Der David, dem sagt er, dass seine Söhne, wenn sie Recht tun, dann werden sie herrschen, dann werden sie König sein. Wenn sie nicht Recht tun, wird er sie strafen. Und wenn wir die Zeit von Jesus Christus ansehen, da war kein Sohn von David auf dem Thron. Gar nichts. Josef war ein Sohn Davids, aber er war in Nazareth und war Zimmermann. Ist nicht unbedingt königlich. Also abgelegen da in diesem Dörflein und Zimmermann. Okay. Ja, aber aus diesem einen Sohn Davids, aus dem Herrn Jesus Christus, da ist viel geworden. Er ist gemeint hier in Psalm 132. In der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 verkündigte der Petrus die Auferstehung, die Himmelfahrt und die Machtübernahme von Jesus Christus. Er sagt, da David ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. David wusste von Jesus Christus, dass er auf dem Thron sitzen wird. Und zwar nicht nur auf dem Thron Davids in Jerusalem, sondern im Himmelsthron und als Regent über die gesamte Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagte. Und sendet dann die Jünger aus, damit sie sein Licht verbreiten, damit sie sein Evangelium verbreiten. Und dass der Herr Macht über die Sünde hatte, das haben seine Schüler erlebt. Er hat nie gesündigt. Er ließ sich nicht aufs Glatteis führen. Er ist dem Teufel nicht auf den Leim gegangen. Dass er keine weltliche Macht anstrebte, das haben seine Schüler auch erlebt. Denn hätte er sie gewollt, hätte er sich nicht richten lassen. Er hätte sie einfach haben können. Wollte er nicht. Dass er Macht über den Tod hatte, das haben seine Jünger eben auch erlebt. Er ist von den Toten auferstanden. Wozu? Um zu zeigen, dass er der Messias ist, um seine Leute zu rechtfertigen. Um sein Verdienst ihnen zu geben. Um für sie bei Gott einzutreten. Um sie zu sammeln, in seine Gemeinde einzufügen und dort aufzubauen. Dazu ist er auferstanden. Also, er ist an der Arbeit. Und Wir hier werden aufgebaut zu Gottes Haus. Und dafür muss er ruhelos arbeiten. Er muss uns wirksam in die Gemeinde hineinrufen, muss uns wirksam lehren, damit wir auch verstehen und tun, was er sagt. Das ist wirksam lehren. Also wenn man dann will, das tun will, was er sagt, dann hat er wirksam gelehrt und da muss er dann halt schon das anwenden. Und er hat auch sozusagen Bockige in seinem Haus, die nicht tun wollen oder nur bis zu einem gewissen Grad. Und naja, da wo es ihr Ego und ihren Eigenwillen nicht so sehr verletzt, ja, da hören sie ihn schon an. Aber das ist es nicht. Wirksam lehren. Er muss auch wirksam entschuldigen, wenn sie Mist bauen. Es ist nicht nur so sagen, ja, das hat er wieder jetzt verhaut. Es ist wirksam. Das heißt, er muss bei Gott eintreten für seine Leute. Gott, Vater, das rechne mir zu. Das, was er jetzt wieder getan hat, oder was sie jetzt wieder getan hat, das rechne mir zu, denn sie bereuen es ja. Sie wollen es ja nicht. Rechne es mir zu. Das muss er tun. Er ist ständig an der Arbeit. Es ist nicht so einfach für ihn, wie hier im Psalm 132 sagt, den Priestern Heilskleider anzulegen. Im Neuen Testament ist jeder Christ ein Priester. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist Normalchrist. Das ist Standard. Das heißt nicht, dass man predigen muss, dass man Theologie studieren muss, sondern nur das, was man erkannt hat von ihm, was einem gut getan hat, was Licht ist, wie hier steht, das halt auch mitteilen. Und jetzt mitteilen heißt auch nicht unbedingt nur reden, mitteilen, mit tun. Ja, das ist es, was der Jesus zu tun hat, wie er Gottes Haus baut. Und wie schon gesagt, er ist inmitten seiner Gemeinde. Um es zusammenzufassen, der Vater zieht zu seinem Sohn. Wenn er damals Zion erwähnt hat und Zion eben diese Abbildung von dem Herrn Jesus Christus war, dann zieht er zu seinem Sohn. Und das tut er seit dem Neuen Testament auch. Und es wird niemand gerettet, der nicht zu seinem Sohn kommt. Man wird nur so gerettet. Man kriegt nur so Vergebung. Deswegen zieht Gott immer zu seinem Sohn. Denn da ist gut sein. Schluss. Christen sehen sich nach Gottes Haus, auch wenn das alte Ego murrt. Gott will ein schönes Haus, ein sauberes Haus. Und der Herr Jesus schafft nicht nur an, sondern er schafft schön an uns. Amen.